Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Birgit Steinbusch.
Gerechtigkeit, damit beschäftigt sich die ARD-Themenwoche ab heute. Und zum Auftakt haben wir einen Richter bei SWR1 Leute. Patrick Buro arbeitet am Amtsgericht Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt. Immer auf der Suche nach Gerechtigkeit, was offenbar schwer ist. Von ihm ist gerade das Buch erschienen, Justiz am Abgrund, über ein Rechtssystem am Limit. Herr Buro, seit über 20 Jahren sind Gerichtssäle ja Ihr zweites Zuhause. Welche Fälle sind so Ihr Alltag?
Ich bin zur Hälfte Zivilrichter. Wenn Bürger gegen Bürger klagen, beispielsweise Kaufpreisklagen, Bausachen oder häufig Verkehrsunfälle. Und zur anderen Hälfte bin ich Vorsitzender des Schöffengerichts. Da sind wir zuständig für Freiheitsstrafen zwischen 2 und 4 Jahren. Typische Fälle sind Raub, Vergewaltigung, Wirtschaftsstrafsachen und Drogenhandel.
So, wie sieht das aus, wenn Sie einen Fall übernehmen? Kriegen Sie dann einen Berg von Akten auf den Tisch und arbeiten sich da ein?
Ja, beispielsweise an Strafsachen. Man muss ja erstmal sich in die Akte einlesen, die Anklage zustellen. Dann hat der Angeschuldigte Gelegenheit, Beweisanträge zu stellen, sich einen Pflichtverteidiger zu wünschen. Und dann muss das Gericht über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden.
So eine Akte, wie viele Seiten hat die?
Das ist ganz unterschiedlich. Die kann zwischen 100 und 1000 Seiten haben.
Also Sie lesen sehr viel.
Leider ja. Und ich habe ein schlechtes Gedächtnis. So ein Verfahren begleitet mich ja über Monate. Das heißt, wenn ich eine Akte nach 4 Monaten wieder in die Hand kriege, dann fange ich im Prinzip von vorne an zu lesen.
Haben Sie Berater? Ich meine, Sie haben ja immer wieder neue Themen. Oder ist da irgendwo so eine Erfahrung, dass man da mit allem klarkommt?
Das ist einerseits die Erfahrung. Auf der anderen Seite gibt es an jedem Gericht einen sogenannten Kaffeerundensenat. Da treffen sich also Richter und trinken Kaffee zusammen und sprechen auch über Fälle.
Kaffeerundensenat?
Ja, das kommt von Rechtsanwälten so ein bisschen spöttisch, weil es dann natürlich auch gerade an kleinen Gerichten schnell eine gefestigte Rechtsprechung gibt. Wenn also neue Fälle auftreten, neue Probleme, wie löst man das? Und dann berät man sich in einer Kaffeerunde und dann machen das die meisten Richter genauso, wie es da besprochen wurde.
Lesen Sie eigentlich wirklich jede Seite, jede Zeile oder können Sie es nur scannen, weil es so viel ist? Also, dass Sie nur grob drüber gehen?
Ja, um vorne anzufangen, nicht alle Seiten sind ja relevant. Es ist auch eine Akte viel Papier, was man nicht immer braucht. Zum Beispiel Zustellungsurkunden, dass die Beteiligten alle die Unterlagen oder die Ladung bekommen haben. Das guckt man sich nur an, wenn es irgendwie problematisch ist. Sonst kann man natürlich, das ist ein Problem unserer Zeit, oft die Akten nicht mehr lesen, nicht mehr wirklich lesen. Und dann hofft man immer, dass in dem Aktenberg nichts Wesentliches ist, was man jetzt übersehen hat. Also ein Beispiel, was ich nennen will, es gibt so sogenannte Kartonverfahren. Da kriegt man neben einem 3 oder 4 Bände Akten noch einen Umzugskarton, manchmal auch mehrere mit Beweismittelordnern. Die kann man nicht lesen.
Weil es zu viel ist.
Ja, ich muss ja 30, 40 Fälle im Monat erledigen. Ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, jetzt habe ich eine Woche einen Fall gelesen.
Und ist dann manchmal das Gefühl, dass man vielleicht gerade die Seite nicht gelesen hat, die alles Entscheidende gewesen wäre?
Ja, mir ist es noch nicht passiert, aber man hofft das natürlich immer, dass es nicht diese eine entscheidende Seite gibt.
Was mich bei dem Buch überrascht hat, wirklich diese Berge von Papier, ja, dass da noch nichts digitalisiert ist bei Ihnen.
Ja, es soll ja die E-Akte kommen, ein ambitioniertes Projekt. Das ist ja auch auf Bundesebene entschieden worden, beschlossen worden. Ich denke aber, das wird in der Umsetzung scheitern. Das ist einfach viel zu aufwendig, zu teuer.
Also es wird weiter diese Wagen geben mit Akten, die über die Flure gerollt werden, zu Ihnen ins Büro.
Ja, ein anderes Problem, was ich sehe, ist die Datensicherheit. Man müsste es dann ja sehr sicher machen. Das sind ja sensible Daten. Und zurzeit ist das bei der Justiz kein Thema. Ich habe zum Beispiel einen Hacker selber verurteilt, der meint, er hat sich in unser E-Mail-System eingehackt. Das interessiert bei uns im Haus gar keinen.
Warum interessiert das keinen?
Es würde irgendwie Arbeit machen, dem nachzugehen. Das will man dann lieber nicht. Und nach außen hin ist es ja alles immer schön, was wir haben und was wir machen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie arbeiten an einem Amtsgericht, haben 30 bis 40 Fälle im Monat und haben gerade schon von den Papierbergen an Akten erzählt, durch die Sie sich wühlen. In Ihrem Buch Justiz am Abgrund beschreiben Sie Pepsi. Klingt wie die Cola, wird aber anders geschrieben. Pepsi gibt minutengenau vor, wie schnell Sie eigentlich ein Verfahren abschließen müssten. Also zum Beispiel Ordnungswidrigkeit 39 Minuten, Scheidungsverfahren 131 Minuten. Was ist in den Minuten drin?
In diesem Minutenkontingent ist alles drin, vom erstmaligen Aufschlagen der Akte über die Vorbereitung des Termins, die Durchführung der Verhandlung und später das Absetzen des Urteils. Bei Strafsachen zum Beispiel auch noch die Bewährungsaufsicht. Das Verfahren kann ja noch 3 bis 5 Jahre danach als Bewährungssache begleiten.
Also Sie reden oft von Monaten und von Jahren. Wie passt das dann zu den Minuten von Pepsi?
Eigentlich gar nicht.
Aber Sie haben die Stoppuhr immer im Kopf, oder?
Man hat die Stoppuhr immer im Kopf. Pepsi hat sich ja ausgedacht, nicht die Justiz, sondern die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, eine Unternehmensberatung. Und die meinen halt, das geht mit der Stoppuhr alles wunderbar. Und man hat als Richter diese Stoppuhr, also jeder Richter kennt die Minutenwerte seines Dezernats sehr genau. Und sobald ich eine Akte aufschlage, fängt im Hinterkopf die Stoppuhr an zu laufen.
Mich hat das so ein bisschen an Ärzte und Kliniken erinnert, ja, die ja auch die Zeit immer im Blick haben sollen, damit sich Behandlungen rechnen. Ja, Sie sagen jetzt, Sie kriegen das nicht hin. Was ist die Folge?
Man kann eigentlich als Richter immer öfter seinem gesetzlichen Prüfungsauftrag nicht gerecht werden. Wir Richter sollen ja genau den Sachverhalt und das Gesetz prüfen und anwenden und das kann man immer weniger. Wenn ich zum Beispiel über Fälle entscheiden muss, ohne die Akte wirklich zu kennen oder wenn ich mit Leuten Verhandlungen führe, ohne sie wirklich ausreden lassen zu können, weil ich weiß, in einer Viertelstunde stehen die nächsten Beteiligten vor der Tür. Oder wenn ich halt Rechtsprechung nicht mehr richtig recherchieren kann, weil ich dafür keine Zeit habe. Oder wenn ich das Urteil ja mehr oder weniger schludrig absetze, weil ich keine Zeit habe, ein gründliches Urteil zu diktieren.
Das heißt, die Qualität leidet oder vielleicht werden Sie auch bestraft, wenn Sie es nicht einhalten?
Ja, erstmal Qualität ist ein gutes Stichwort. Das interessiert in Justiz überhaupt keinen. In diesen mehreren Gutachtenbänden von PricewaterhouseCoopers taucht das Wort Qualität nie auf. Und es ist auch in der Justiz irrelevant. Also wenn Sie dem Präsidenten sagen, Sie bräuchten ein bisschen länger dafür, seien Ihre Urteile aber besonders qualitativ wertvoll, da lacht er Sie aus.
Ist das jetzt nur bei Ihnen so, Dessau-Roßlau, oder ist das grundsätzlich in der deutschen Justiz?
Dessau-Roßlau ist ein typisches kleines Amtsgericht, das ist bundesweit so.
Haben Sie das schon mal erlebt, ein Disziplinarverfahren, weil Sie länger gebraucht haben?
Ja, als junger Richter hatte ich mal eins. Ich war ja mal an der Universität und war da auch wissenschaftlicher Mitarbeiter und habe promoviert und bin mit einem gewissen Anspruch an meine Arbeit herangegangen und das funktionierte dann nicht. Ich habe dann die Zahlen, die ich bringen sollte, nicht geschafft und dann habe ich ein Disziplinarverfahren bekommen. Und da habe ich dann auch den Einwand gebracht, ich sei vielleicht nicht so schnell, aber die Urteile seien eben überdurchschnittlich gut. Das wurde nicht anerkannt.
Und wie schaffen Sie eben jetzt die Zahlen?
Indem ich mich natürlich an diesen Minutenwerten orientiere. Wenn gesagt wird, eine bestimmte Sache dauert 35 Minuten, dann dauert die 35 Minuten. Und da mache ich halt Abstriche an der Qualität. Die Alternative wäre, dass man das zulasten seines Privatlebens macht, dass man eben abends arbeitet, am Wochenende. Das habe ich alles mal gemacht, aber das sehe ich inzwischen auch nicht mehr ein.
Da Sie aber nebenbei auch Zeit haben, Bücher zu schreiben, kriegen Sie es offenbar jetzt hin?
Ich kriege das jetzt hin, ja.
Wie macht man das bei Prozessen wie dem NSU-Verfahren in München über 5 Jahre?
Ja, wenn ein Senat ein solches Verfahren kriegt, muss er an das Präsidium des Gerichts herantreten und sagen, wir haben ja einen Mammutprozess und ihr müsst uns mal für mehrere Jahre freistellen. Das passiert dann auch, es geht ja gar nicht anders. Das führt natürlich dann dazu, dass die anderen Senate zwangsläufig absaufen.
Würden Sie mal gerne so einen Mammutprozess machen mit viel Medienrummel oder sagen Sie, nee, danke, Amtsgericht ist super?
Genau, ich finde Amtsgericht super, so ein Mammutprozess. Ich glaube, das ist der Albtraum eines jeden Richters. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einer gerne macht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Gerechtigkeit im Minutentakt. Wir haben eben schon gehört, dass Sie immer nur eine bestimmte Zeit für ein Verfahren haben. Da gibt es genaue Vorgaben. Sprechen wir darüber, was viele kennen. Zu schnell gefahren, falsch geparkt, rote Ampel ignoriert. Dann kommt die Knolle. Man ärgert sich, schreibt vielleicht mal kurz zurück, zahlt aber dann. Das machen die meisten wahrscheinlich so. Aber offenbar ziehen ja auch viele vor Gericht.
Ja, als Bußgeldrichter ist man durchaus überlastet. Man hat 39 Minuten pro Fall, das reicht nie und nimmer. Bußgeldverfahren sind heute wie kleine Strafsachen. Es wird gekämpft wie aufs Messer. Es gibt auf Ordnungswidrigkeiten spezialisierte Rechtsanwälte, die einen mit Musterschriftsätzen eindecken. Dann wollen die häufig Gutachten haben, sowohl zur Ordnungsgemäßigkeit der Geschwindigkeitsmessung als auch zur Fahreridentität. Die Bußgeldstellen selber arbeiten schlampig. Ich habe immer den Eindruck oder habe häufig den Eindruck gehabt, die Eingaben der Betroffenen werden überhaupt nicht gelesen. Das wird einfach so durchgereicht zu Gericht.
Also das ist dieses Formular, was man dann bekommt, wenn man sagt, ich bin das nicht auf dem Foto.
Genau, und dann kommt die Antwort, Ihre Eingaben vermögen Sie nicht zu entlasten. Völlig egal, was Sie dahin geschrieben haben.
Egal, wie dramatisch meine Geschichte oder wie viel Mitgefühl ich da wünsche, das liest keiner.
Ja, selbst wenn der Fehler offenkundig ist, wenn zum Beispiel ein 20-Jähriger auf dem Bußgeldbescheid steht und auf dem Foto ist ein 50-Jähriger zu sehen oder umgekehrt. Also auch Dinge, die man sofort sieht, dass es nicht stimmen kann.
Okay, dann bleibt mir aber in dem Falle ja nur das Gericht, oder?
Natürlich, aber die überwiegende Zahl der Messungen ist schon in Ordnung, ist so mein Eindruck. Und da wird eben queruliert, die Leute wollen keine Punkte haben, manchmal wollen sie kein Fahrverbot haben, manchmal haben sie schon so viele Punkte, dass der Führerscheinverlust droht. Und viele sind eben einfach dagegen, die sagen, das ist Abzocke und das will ich nicht zahlen, auf gar keinen Fall.
Und manchmal reden wir hier von 20, 30 Euro, aber mit der Rechtsschutzversicherung wird daraus ein Prozess.
Genau, viele Rechtsschutzversicherungen werben ja damit, dass sie auch ohne Prüfung der Erfolgsaussichten Deckung gewähren.
Verfluchen Sie Rechtsschutzversicherungen als Richter?
Ja, das tue ich wirklich, weil das dem Gericht unnötig Mehrarbeit macht. Das sind viele völlig sinnlose Klagen oder auch Prozesse, die vermieden werden könnten, wenn die Leute das tatsächlich selber zahlen müssten. Also ein Beispiel aus den Bußgeldsachen, wo wir sprachen. So ein Gutachten zur Geschwindigkeitsmessung kostet ab 2.100 Euro und eins zur Fahrerdietät 1.000 Euro. Und das typische Bußgeld bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung sind 80 Euro. Also wegen 80 Euro würde kein gesund denkender Mensch 3.000 Euro Gutachterkosten aufwenden. Das würde keiner machen.
Was ist denn die typische Aussage?
Ich bin es nicht gewesen, das kommt immer, auch wenn man nach dem Foto denkt, da muss der aber einen Zwillingsbruder haben. Und dann, die Messung stimmt nicht, das wird am häufigsten behauptet.
Und was ist das typische Ende eines solchen Verfahrens?
Naja, dass die Betroffenen verurteilt werden und dann auch die Kosten tragen müssen, beziehungsweise die Rechtsschutzversicherung.
Haben Sie als Richter eine Rechtsschutzversicherung?
Nein, das wäre mir auch zu albern, vor meine Kollegen zu treten, nur weil ich eine Rechtsschutzversicherung habe.
Kann man solche Bagatellverfahren nicht eigentlich verhindern?
Nein, wenn die Einspruchsmöglichkeit besteht, kann man die nicht verhindern. Nee.
Würden Sie sich das wünschen, dass da vielleicht so Kleinigkeiten nicht vor Gericht behandelt werden?
Ja, ich könnte mir zum Beispiel wünschen, dass kleinere Bußgeldsachen von der Bußgeldstelle selber bearbeitet werden. Wir haben ja jetzt dreistufigen Rechtsmittelaufbau, Amtsgericht, Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof. Da können Sie also wegen 10-Euro-Knöllchen bis zum Bundesgerichtshof gehen. Das kann nicht sein, finde ich.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Buro, es gab jetzt eine Studie des Max-Planck-Instituts. Welche Strafe ein Täter bekommt, hängt auch davon ab, wo er verurteilt wird. Die strengsten Richter sitzen in München, die mildesten in Freiburg. Da fragt man sich doch auch, wie gerecht das ist. Überrascht Sie sowas?
Nein, das überrascht mich nicht. Bayern war eigentlich schon immer dafür bekannt, streng zu urteilen.
Ihre Region ist aber auch streng, laut dieser Statistik. Ja, also Landgerichtsbezirk Dessau-Roßlau im Schnitt 4,4 Monate Haft, 12% über Bundesdurchschnitt.
Ja, ich habe das gelesen, es hat mich sehr gewundert. Für mich ist das Landgericht ja die Rechtsmittelinstanz, Berufungsinstanz und ich nenne die immer liebevoll Rabattinstanz, weil die für jedes Delikt völlig egal und was es für eins ist und wie viel Vorstrafen jemand mitbringt, es gibt immer 2 Jahre auf Bewährung.
Es gibt ja nicht die eine Strafe für eine Tat. Ja, wie viel Spielraum haben Sie, wenn Sie ein Urteil fällen?
Eigentlich theoretisch einen sehr großen. Wir gehen ja vom gesetzlichen Strafrahmen der sehr weit ist. Beispielsweise gefährliche Körperverletzung, 6 Monate bis 10 Jahre Freiheitsstrafe. Dann sagt allerdings der Bundesgerichtshof, dass die obere Hälfte nur den denkbar schwersten Fällen vorbehalten ist. Die soll man also dann schon nicht anwenden. Und darunter hat man dann eigentlich freie Bahn, dann schaut man halt, was ist das für eine Tat, wie schlimm ist die, was hat die für Folgen, was hat der Täter für Vorstrafen, wie hat er sich im Prozess geführt, war geständig oder hat er alles abgestritten. Und dann kann man innerhalb des eingeengten Strafrahmens dann eine Strafe bilden, wobei es keine exakt richtige gibt, sondern es gibt so die Spielraumtheorie nach Bundesgerichtshof, dass innerhalb einer gewissen Spanne alles richtig ist.
Aber Sie bewegen sich dann eben immer in der unteren Hälfte.
Ja, eigentlich sogar im unteren Drittel.
Sie sind Vorsitzender des Schöffengerichts. Das heißt, in den Fällen urteilen Sie zusammen mit 2 Schöffen. Ja,
ja,
also
ja.
Das sind Laien.
Ja.
Gibt es da Diskussionen?
Ja, da gibt es schon erhebliche Diskussionen. Der Sinn ist ja, dass man Volkes Stimme berücksichtigt, was ja sonst nicht der Fall ist. Sonst stehe ich ja immer alleine auf und verkünde im Namen des Volkes irgendwas. Und habe nochmal das Volk tatsächlich links und rechts neben sich. Und die haben, jeder von uns hat eine Stimme, die können mich im Prinzip also überbieten. Und das führt natürlich dann auch zu kontroversen Diskussionen. Zum Beispiel am Schöffen ist das, jedenfalls wenn er neu ist, schwer zu vermitteln, dass von den 10 Jahren, die im Gesetz stehen, dass er die gleich wieder vergessen kann, dass es faktisch bei 5 Jahren endet.
Wurden Sie da schon mal überstimmt?
Das passiert vielleicht einmal im Jahr. Das ist natürlich dann schwierig, ein Urteil zu begründen, was man selber für falsch hält, von dem man auch ahnt, dass es vom Landgericht zwingend aufgehoben werden wird.
Aber Sie machen das so, dass Sie dann nach der Verhandlung oder wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen, Sie sich mit den Schöffen zusammensetzen und überlegen, wie das Urteil aussehen könnte.
Ja, der Ablauf ist so, erst hält ja der Staatsanwalt seinen Schlussvortrag, dann die Verteidigung. Und das ist ein bisschen so wie ein Theaterspiel. Der Staatsanwalt spielt den Bösen, er fordert immer die Höchststrafe. Und der Anwalt am liebsten Freispruch oder die mildeste denkbare Strafe. Und dann ziehen wir uns zur Beratung zurück und versuchen zwischen diesen beiden Extremen irgendeine sinnvolle Lösung zu finden.
Wollen die Schöffen in der Regel eine höhere Strafe als Sie?
Ich will ja auch eine höhere Strafe, aber ich habe natürlich im Hinterkopf, was realistisch ist, was also auch dann vom Landgericht gehalten werden wird.
Sie haben eben schon den Satz gebracht, im Namen des Volkes. Ist es ein Urteil im Namen des Volkes?
Ja, es gibt ja Studien, zum Beispiel vom Allensbach-Institut, die sagen, dass 49% der Bürger die Strafen für zu niedrig halten. Bei Jugendsachen sind sogar 58%.
Und Sie?
Ich halte sie auch für zu niedrig, insbesondere, dass man immer wieder Bewährung gibt. Das ist ja für so einen Straftäter wie Freispruch. Er kommt raus, ihm passiert nichts. Da muss er vielleicht einmal im Monat zum Bewährungshelfer, das tut ihm nicht weh. Und er lernt ja daraus nichts.
Es gibt ja einige, die sagen, wir brauchen höhere Strafen, dann würde die Kriminalität runtergehen. Geht diese Rechnung wirklich auf?
Nein, ich glaube nicht an den Abschreckungseffekt höherer Strafen. Das sieht man ja in Amerika, wo es abstrus hohe Strafen gibt bis hin zur Todesstrafe. Und da sieht man ja, dass Strafen niemand abschrecken. Der Denkfehler ist, dass man sich den planenden Täter vorstellt, der also im Hinterkopf hat, wie groß ist jetzt meine Entdeckungswahrscheinlichkeit und wie hoch wäre dann die Strafe. Aber die meisten denken überhaupt nicht nach, bevor sie losgehen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben letzte Stunde schon erzählt, dass Sie bei Ihren Fällen für Gerechtigkeit im Grunde wenig Zeit haben. Sie haben genaue Minutenvorgaben, auch da, wo man sich das eigentlich kaum vorstellen kann. Familienangelegenheiten zum Beispiel. Was erleben Sie bei Scheidungen?
Meistens ist es ein Rosenkrieg, denn wenn die Eltern sich einigen würden, dann bräuchten sie das Gericht nicht. Für verfeindete Nochgatten gehört ja irgendwie alles miteinander zusammen und die können das auch nicht trennen. Die können zum Beispiel ihre Paarbeziehung nicht von der Eltern-Kind-Beziehung trennen. Die werfen alles in großen Topf und wollen dann auch vor Gericht, die wollen das Gericht als Bühne für ihren Rosenkrieg missbrauchen.
Wird da geschrien? Wird da geweint?
Da wird geschrien, da wird geweint, da wird rausgerannt, da werden Türen geschlagen.
Und Sie als Richter? Wie agieren Sie dann?
Ja, man muss natürlich versuchen, ruhig zu bleiben, die Situation unter Kontrolle zu behalten und ein bisschen beruhigend auf die Beteiligten einzuwirken.
Klappt das immer?
Nicht immer.
Und wenn nicht, dann ist der Gerichtssaal leer und Sie vertagen, oder?
Ja, ich habe auch schon gehabt, dass ein Mann wütend rausrennt. Ich dachte, der braucht jetzt eine Beruhigungspause. Manche gehen dann raus und rauchen vorm Gericht eine Zigarette, kommen wieder rein, der kam aber nicht wieder. Dann braucht man einen neuen Termin und dann geht's von vorne los.
Wenn sich Eltern um das Sorgerecht für die Kinder streiten, wie schwer ist es da, eine gerechte Lösung zu finden?
Also ich selber finde das extrem schwierig. Ich bin selber auch geschieden und habe um das Sorgerecht meiner Kinder kämpfen müssen. Ich weiß, wie das sich auch menschlich anfühlt, wenn man seine Kinder vielleicht nicht mehr wiedersehen kann. Man hat dafür 222 Minuten Zeit und das ist verdammt knapp gedacht.
Wenn Sie jetzt als Richter dazu urteilen haben, sprechen Sie mit den Kindern?
Ja, man muss vor der eigentlichen Verhandlung zwingend eine Kindesanhörung machen. Wir haben bei uns beim Gericht so ein Spielzimmer, ja, sieht ein bisschen aus wie so eine Kindertagesstätte. Und da kann man dann mit den Kindern ein bisschen spielen, mit den Malen, mit den Reden. Man kann die ja nicht gleich fragen, so klein Jonas, willst du lieber zu Mama oder willst du lieber zu Papa? Man muss ja erstmal eine Beziehung zu den Kindern aufbauen, dass sie ein bisschen warm werden, dass sie auch vergessen, was die Mutter vor der Tür ihnen eingetrichtert hat, was sie sagen müssen.
Wie bauen Sie da eine Beziehung auf?
Naja, man spielt erst so ein bisschen, dann fängt man an zu fragen, was haben die für Hobbys, was gucken sie gerne im Fernsehen, wie läuft es in der Schule und dann nähert man sich langsam dem Thema des Elternhauses.
Das klingt jetzt so sachlich, wenn Sie das so beschreiben. Geht einem das nahe?
Ja, natürlich geht einem das nahe. Man hat immer diese Verantwortung im Hinterkopf, dass man ja den weiteren Lebensweg des Kindes mitgestaltet oder auch entscheidend prägt und man will da ja keinen Fehler machen.
Sind das auch so Fälle, die man als Richter mit nach Hause nimmt? Also jetzt so emotional?
Ja, natürlich. Das sind manchmal auch ganz, erstmal ist ja ein Kind unteilbar. Das ist ziemlich egal, welche Entscheidung man trifft. Man kann das frühere harmonische und heile Familienleben ja nicht wiederherstellen. Und man schlägt da mit dem Schwert dazwischen und hofft, dass man richtig trifft.
Ist das auch so ein Punkt, ja, wie schwer es ist, irgendwie so die Wahrheit zu finden?
Die können sie da kaum finden. Die Elternteile, die sagen ihnen ja nicht die Wahrheit. Meistens beschränken sie sich darauf, Schmutz auf die Gegenseite auszuschütten. Naja, und Kind ist leicht manipulierbar. Also wenn das Kind von der Mutter gebracht wird, dann ahne ich schon, was das gleich sagen wird. Natürlich umgekehrt, auch wenn es vom Vater gebracht wird.
Also da kann man eigentlich nur mit einem schlechten Gefühl rausgehen, oder? Nach so einem Prozess.
Ja, und manchmal ist es auch so, das fand ich die bittersten Fälle, wo beide Eltern eigentlich ungeeignet sind und man dann eigentlich über Pflegeeltern oder ein Heim nachdenken müsste. Man macht es natürlich nicht.
Warum nicht?
Na, weil das ist für das Kind noch furchtbarer, beide Eltern zu verlieren, als ein schlechtes, ungeeignetes Elternteil zu haben.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
In Ihrem Buch Justiz am Abgrund schreiben Sie auch über den aktuellen großen Neonazi-Prozess in Koblenz als Beispiel für verschleppte Prozesse, weil bestimmte Anwälte offenbar alles tun, Verfahren bis zum Gehtnichtmehr auszubremsen. Das wäre in Koblenz auch beinahe gelungen. Es gab dann Riesenprotest, seit letzten Monat der zweite Anlauf und es ging wieder mit Anträgen der Verteidiger los. Was spielt sich da im Gerichtssaal ab?
Ja, man hat Konfliktverteidiger, man nennt die auch Szeneanwälte, die bewusst versuchen, den Prozess zu verschleppen, damit er dann letztlich auch platzt. Und das ist ja im ersten Anlauf auch gelungen. Der wurde dann ja eingestellt wegen überlanger Verfahrensdauer nach 4 Jahren, weil der Vorsitzende Richter in Pension ging.
Und jetzt im zweiten Anlauf, man hat das Gefühl, es geht gleich wieder so los. Magen-Darm war direkt ein Antrag.
Ja, Durchfall ist eine der beliebtesten Ausreden überhaupt, weil man auch in Justizkreisen weiß, wenn man zum Arzt mit Durchfall geht, der untersucht nichts, der sagt nicht, ziehen Sie mal die Hose runter, ich will mal nachgucken. Das wird also einfach auf Zuruf diagnostiziert und ist eben auch nicht widerlegbar. Habe ich fast jede Woche in meinem Gerichtssaal die Ausrede.
Durchfall?
Durchfall, ja.
Und jetzt in dem Koblenzer Verfahren, wenn man als Richter merkt, es geht hier wieder genauso weiter, hat man da eine Möglichkeit einzugreifen?
Man kann natürlich versuchen, den Prozess mit harter Hand zu führen und dass man damit durchkommt, aber das ist schwierig. Man hat ja immer auch die Gefahr, wegen Befangenheit abgelehnt zu werden. Wenn man da also zu hart auftritt, kann der Prozess auch daran scheitern. Und gegen Anwälte hat man als Richter kaum Möglichkeiten vorzugehen. Man hat sonst ja gegen andere Verfahrensbeteiligte, die einfach das Verfahren stören, kann man ja Ordnungsmittel verhängen, bis zur Saalverweisung. Gegen Rechtsanwälte nicht. Also wenn wie in dem Koblenzer Prozess ein Verteidiger auf den Tisch klettert und 45 Minuten lang politische Parolen da verkündet, kann man nichts machen. Jeden anderen hätte man gesagt, Wachtmeister, ziehen Sie den mal runter.
Haben Sie immer einen Wachtmeister im Saal?
Leider nicht. Wachtmeister wurden inzwischen auch flächendeckend eingespart. In meiner Referendarzeit in Hamburg, da saß noch in jedem Gerichtssaal ein Wachtmeister mit. Und das wirkte auf viele schon besänftigend, wenn man da an uniformähnlichen Menschen sitzen hat. Inzwischen gibt es bei uns keine Wachtmeister mehr im Gerichtssaal. Ich habe unterm Tisch so ein Taster und vielleicht kommt jemand, wenn ich da drücke, vielleicht auch nicht.
Haben Sie schon mal gedrückt?
Ja, ich habe schon mal gedrückt. Das hat dann 8 Minuten gedauert, bis ein Wachtmeister erschien und fragte, ob ein Problem ist.
Und was war da Ihr Problem?
Ach, ich hatte da eine Frau, die war mit dem Baby, die war über das Urteil todunglücklich und das war im 4. Stock und sie drohte damit, ihr Baby jetzt aus dem Fenster zu werfen. Das hat sie dann letztlich nicht gemacht, aber die ersten 3 Minuten waren schon dramatisch.
Und Sie haben sich dann alle auf die Frau gestürzt und wollten Sie daran hindern oder wie war das?
Nein, die hat auch mit Stühlen und allem Möglichen geworfen. Ich habe mich dann unter meinem Richtertresen versteckt. Die anderen Verfahrensbeteiligten haben auch Deckung gesucht.
Ja, Sie sind ja Helden da in dem Saal.
Ganz genau.
Aber es ist alles gut ausgegangen in dem Fall.
Alles gut ausgegangen.
Wie reagieren Sie, wenn Sie das Gefühl haben vor Gericht, hier wird ein Spiel mit mir getrieben? Also jetzt nochmal Koblenz, ja, wenn Sie in so einer Situation sind. Es klingt ja so, als wären Sie da als Richter relativ hilflos.
Solange die Konfliktverteidiger sich an die Regeln der Strafprozessordnung halten, ist man da auch hilflos. Zum Beispiel die Zahl der Beweisanträge ist unbegrenzt und die können die auch stellen, wann immer sie wollen. Und auch Befangenheitsanträge, die können jeden Tag neue stellen, wenn sie lustig sind. Das kann man nicht verhindern. Man kann sich das natürlich nur merken und das Urteil wird dann möglicherweise weniger wohlwollend ausfallen als ohne diesen Klamauk.
Merken Sie, wenn Zeugen Sie belügen?
Leider nicht. Also manchmal merkt man das, manchmal nicht. Man kennt ja die Menschen auch nicht vorher. Also diese ganzen Lügenanzeichen, die man gelernt hat, zum Beispiel, dass jemand rot wird, dass jemand nervös ist, das können sie alles nur anwenden, wenn sie ihn kennen. Es gibt auch Leute, die einen allglatt anlügen und andere, die wirken nervös, die sind rot im Gesicht, die sind zittrig, aber für die ist einfach die Situation, jetzt vor Gericht zu stehen, ungewohnt. Deswegen verhalten die sich so.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Am Amtsgericht Dessau-Roßlau haben Sie 30 bis 40 Fälle im Monat. Sie haben auch heute schon erzählt, wie wenig Zeit Sie im Grunde für Gerechtigkeit und Wahrheit haben. Es gibt da genaue Minutenvorgaben, die jeder Richter für seine Fälle kennt. Sie haben auch von der Stoppuhr im Kopf gesprochen. In Ihrem Buch schreiben Sie über Fehlurteile. Was sind die häufigsten Gründe?
Beispielsweise das Zeugenlügen. Das ist, denke ich, der häufigste. Es gibt auch falsche Geständnisse, es gibt falsche Sachverständigengutachten. Also die Fehlerquellen sind da unendlich.
Werden Fehlurteile hinterher festgestellt oder analysiert?
Festgestellt höchstens, wenn man in der Rechtsmittelinstanz dann gewinnt. Analysiert werden sie leider nicht. Es gibt in der Justiz wirklich über alles eine Statistik, aber nicht über Fehlurteile, was mich immer wundert.
Man guckt nicht, was ist schiefgelaufen, was können wir besser machen?
Nein, und dabei wäre eine systematische Forschung da, denke ich, sinnvoll. Man könnte zum Beispiel anfangen, erfolgreiche Wiederaufnahmeverfahren zu untersuchen, was ist da jeweils schiefgelaufen. Und dann hätte man schon mal ein paar Fehlerquellen, über die man nachdenken könnte.
Und warum macht man es nicht? Will man sich dann nicht selber bloßstellen?
Naja, also in der Justiz gilt immer, also ganz wichtig ist in der Justiz das Ansehen der Justiz. Und das darf auf gar keinen Fall beschädigt werden. Und wenn man jetzt offiziell anfangen würde, eine Forschung über Fehlurteile anzufangen, würde man sich ja selber demontieren. Also nach außen hin ist in der Justiz immer alles toll und richtig.
Sie haben heute auch schon immer mal von Theater gesprochen im Gerichtssaal, ja?
Ja.
Also beispielsweise der Staatsanwalt ist immer der Böse, der fordert das Höchste, der Verteidiger immer das Mildeste und der Richter vermittelt. Gerichtsshows im Fernsehen, was ist das für Sie für ein Theater?
Ja, da wird da so ein Prozess ja als so eine Art Zirkus dargestellt. Das Dumme ist, dass viele Leute das für bare Münze nehmen. Die lesen, dass das echte Richter sind, die da Verhandlungen führen und die denken, das ist in echt auch so. Und dann verhalten die sich auch. Die kommen erstmal oft zu spät zu Gericht, dann völlig schlampig angezogen. Ich finde zum Beispiel, man kann nicht zu Gericht im Axel-Shirt und in Shorts kommen. Basecap möglicherweise noch auf. Dann wird dazwischen geschrien, es wird rumgetobt. Die meinen, Emotionen sind wichtiger als Fakten, um so einen Prozess zu gewinnen.
Und das hat sich so mit den Gerichtsshows entwickelt, dass der Respekt für Richter schwindet?
Ja, ich will nicht die Alleinschuld den Gerichtsshows zuweisen, aber ich denke dem einen Anteil dran. Kleine Anekdote am Rande, kürzlich hatte ich eine Schulklasse im Gerichtssaal und dann hatte sich ein Prozess völlig festgefahren, es ging da überhaupt nicht mehr weiter und dann guckten die mal alle zur Tür und das ging ein paar Mal so, dann fragte ich dann mal, warum guckt der immer alle jetzt zur Tür? Ja, da muss doch jetzt der Überraschungszeuge reinkommen.
Und den hatten Sie nicht, Herr Buro?
Den hatte ich nicht. Den hatte ich nicht, ja. Wenn es immer nur einfach wäre über Barbara Salisch, das wäre schön.
Ja, so einen Überraschungszeugen, den muss man einplanen. In Hollywood-Filmen tragen Richter immer Robe, schlagen mit dem Hammer beim Urteil und wohnen in großen Villen in einem Park. Was trifft auf Sie zu?
Also ich trage eine schwarze Robe, die ich mir selber gekauft habe. Ich wohne in einer Mietwohnung und fahre einen Seat Leon, also kein BMW 7er. Und ja, einen Richterhammer habe ich leider auch nicht, das wäre schön. Da kann man immer mal so auf den Tisch hauen, wenn es anfängt, kunterbunt im Saal zu werden. Nee, ich kann nur mit der flachen Hand hauen.
Ist der Hammer wirklich nur so ein Werkzeug in Filmen oder gab es den mal?
Mir ist nicht bekannt, dass es sie in Deutschland jemals gab.
Die Robe, die hat ihr Sohn mal als Darth Vader getragen.
Genau, wir müssen ja als Richter die auch privat bezahlen, die Robe. Und ich habe jetzt schon die dritte in meinem Richterleben, wir müssen die auch privat reinigen lassen. Und der Stellung ist ja, dass man die auch anderweitig als im Gerichtssaal nutzen kann. Und da ist mir eingefallen, wenn ich einen Hund hätte, könnte man den ja als Kuscheldecke für den Hund nehmen oder eben als Grundstück eines Darth Vader-Kostüms für meinen Sohn. Er hat sich gefreut.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Justiz am Abgrund ist Ihr aktuelles Buch. Da sagen Sie ganz klar, unser Rechtssystem sei am Limit. Zu wenig Personal, zu wenig Geld. Wie hat eigentlich Ihr Chef, der Landgerichtspräsident, darauf reagiert?
Er hat mir einen besonderen Wachtmeister geschickt, der mir gegen Empfangsbekenntnis eine Vorlage zu einem Personalgespräch übergeben hat. Und da musste ich dann eben hin, um mir die Schimpfe abzuholen. Zu dem Zeitpunkt kannte er nur die Verlagsankündigung. Er fand das natürlich furchtbar, dass ein Richter überhaupt so was Kritisches schreiben will. Er fand das zu reißerisch aufgemacht. Und er überlegte, wenn er es dann gelesen hat, ob er mir nicht ein Schreibverbot verhängen könnte.
Hat er es mittlerweile gelesen?
Ich gehe davon aus, er wollte es ja gleich nach Erscheinen lesen, aber in der Justiz dauert ja alles ewig und er wird auch nichts machen, ohne sich irgendwie beim Oberlandesgericht oder im Ministerium rückzuversichern. Ich denke, da kommt noch was.
Aber das ist ja jetzt auch nicht das erste Buch in der Richtung, ja, das Sie geschrieben haben. Von Ihnen ist ja auch das Lexikon der Justizirrtümer. Also man ist das doch von Ihnen schon gewohnt, dass Sie sowas schreiben.
Ja, das Lexikon der Justizirrtümer, das war ja nicht gegen die anhaltinische Justiz speziell. Das waren ja auch weltweit Fälle, auch viele aus Amerika. Es war nur einer dabei, der in Sachsen-Anhalt spielte. Da haben sich noch nicht so angesprochen gefühlt.
Wie reagieren denn Kollegen?
Die Kollegen finden das alles gut, was ich mache.
Weil sie diese Kritik auch teilen?
Weil sie die Kritik auch teilen und weil man sonst ja immer nur abgewimmelt wird, wenn man mal sich nach oben wendet und sagt, dies und jenes, das läuft nicht richtig, dann wird man abgewimmelt.
Haben Sie auch Hoffnung, dass sich mit dem Buch vielleicht was ändert?
Ich denke nicht realistisch. Die das ändern könnten, wären die Haushaltspolitiker. Dabei ist die Justiz, das ist so ein ungeliebtes Stiefkind der Politik. Da will niemand was drin investieren.
Heiko Maas hat gesagt, als er noch Bundesjustizminister war, wir haben eine starke Justiz. Würden Sie ihm widersprechen?
Da würde ich ihm widersprechen. Das mag in diesen Sonntagsreden der Justizpolitiker, ist das immer alles toll. In der Wirklichkeit halt nicht.
Sie schreiben Sachbücher, Sie schreiben aber auch Romane, ja, also Tödliche Schönheit, Tödlicher Irrtum, immer Mord und Totschlag bei Ihnen.
Ja.
Warum nicht mal ein Liebesroman?
Da bin ich zu sachlich zu.
Und in Ihren Krimis, toben Sie dann irgendwie Wunsch nach Gerechtigkeit aus?
Na, meine Krimis, das ist eigentlich eine Fortsetzung dieses Lexikons der Justizirrtümer. Die Idee war, in Amerika gibt es so ein Innocent Project, wo die also Journalistikstudenten alte Kriminalfälle aufrollen, ob das so stimmt. Und das finde ich total faszinierend. Die haben schon über 300 Fehlurteile in Amerika aufgedeckt, teilweise dramatisch. 24 Stunden vor der Vollstreckung der Todesstrafe haben die jemand rausgeholt. Und meine Idee war, sowas könnte es an der deutschen Uni auch geben. Das habe ich so in meinem Roman entwickelt. Ein Institut für Justizirrtümer an der Uni Hamburg.
Zwei Studenten ermitteln ja da immer in ihren Todesfällen.
Ja.
Dieser Satz im Zweifel für den Angeklagten. Gilt der für Sie?
Nein, der gilt nicht wirklich. Freisprüche sind ja auch anders als in den Medien extrem selten. Sie haben eine Freispruchquote von 3-4%. Der Rest wird verurteilt.
Was bedeutet für Sie Gerechtigkeit?
Dass man sich mit dem Fall ausreichend beschäftigt, dass man ihn lesen kann, dass man die Beteiligten anhört, dass man das Gesetz anwendet, dass man genügend Zeit hat, darüber nachzudenken und dass man innerhalb der Prozessordnung der jeweiligen eine gerechte Entscheidung trifft.
Und bei dem Titel Justiz am Abgrund Ihres Buches, wie oft können Sie das nicht erfüllen mit der Gerechtigkeit? Was meinen Sie?
Ich würde jetzt subjektiv einschätzen, 30%.
Und das könnte man besser machen?
Das könnte man auf jeden Fall besser machen, ja.
Patrick Buro, Richter am Amtsgericht Dessau-Roßlau, unser SWR1-Leutegast zum Auftakt der ARD-Themenwoche Gerechtigkeit. Ich danke Ihnen, Herr Buro.
Ja, ich danke Ihnen auch, Frau Steinbusch.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.